NDR Info. Echo des Tages.
Hoffnung und Angst, sie liegen nahe beieinander. Der Kompromiss von Minsk ist kein Silberstreif für die Ukraine, aber das Zittern um den Frieden in Europa geht weiter. Analyse, Reaktion, Meinung rund um den Krisengipfel hier im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Außerdem Rambo aus Athen, Griechenland und die EU können sich nicht einigen. Wie sicher ist das Kosovo? Diskussion um Andrang von Asylbewerbern. Piloten ist nichts verboten. Zweitägiger Streik bei Germanwings und tolle Tage. Weiberfastnacht am Rhein. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Ab Sonntag, 0 Uhr, wird nicht mehr geschossen in der Ukraine. Das ist kurz gesagt das Resultat des Krisengipfels von Minsk. 17 Stunden haben Merkel, Hollande, Putin und Poroschenko verhandelt und mehrfach in dieser Nacht stand der Erfolg auf der Kippe. Ein Hoffnungsschimmer, wie die Kanzlerin sagt, kein Durchbruch. Marco Zambale mit den Einzelheiten.
Vorsichtige Erleichterung ist bei Angela Merkel auszumachen, dass sich der Kraftakt gelohnt hat. Immerhin wurde die Minsker Erklärung am Ende dann doch von beiden Präsidenten unterschrieben, von Petro Poroschenko und von Wladimir Putin.
Wir haben einen Hoffnungsschimmer jetzt. In der Abwägung kann ich sagen, dass das, was wir jetzt erreicht haben, deutlich mehr Hoffnung gibt, als wenn wir nichts erreicht hätten.
Offenbar stand der Gipfel zwischendurch kurz vor dem Scheitern. Der Grund: die parallel tagenden Vertreter von russlandtreuen Rebellen und ukrainischer Regierung konnten sich lange nicht verständigen. Am Ende aber verkündete der ukrainische Präsident Poroschenko den wartenden Journalisten:
Das Wichtigste, das erreicht werden konnte, ist, dass ab 0 Uhr am 15. Februar ein umfassender, bedingungsloser Waffenstillstand gelten soll.
Außerdem wurde vereinbart, schweres Kriegsgerät aus einem bestimmten Bereich in der Ostukraine abzuziehen und eine Sicherheitszone einzurichten. Die OSZE soll das Ganze überwachen. Punkte, die die Konfliktparteien eigentlich schon im September unterschrieben, aber nicht eingehalten haben. Der russische Außenpolitiker Puschkow warnt deshalb auch diesmal.
Allerdings müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass das nur der erste Schritt ist. Die Vereinbarungen existieren nur auf dem Papier. Der Schlüssel ist die praktische Umsetzung dieser Vereinbarungen.
Wer hat in den Verhandlungen von Minsk blockiert? Wer hat die Verhandlungen vorangetrieben? Für Bundeskanzlerin Merkel ist klar:
Es waren 16 Stunden Verhandlungen, in denen wir intensiv arbeiten mussten und in denen auch Präsident Poroschenko in der Tat alles getan hat, um eine Möglichkeit des Beendens des Blutvergießens zu erreichen.
Der russische Präsident Putin machte dagegen den ukrainischen Präsidenten Poroschenko als Schuldigen aus.
Warum es mit der Vereinbarung so lange gedauert hat? Ich denke, das hängt damit zusammen, dass die Kiewer Regierung immer noch auf direkte Kontakte mit den Vertretern der Donetsker und Luganska Volksrepubliken verzichtet. Sie sind zwar nicht anerkannt, aber man muss von den Realitäten des Lebens ausgehen.
Die Realität in der Ostukraine ist Welten entfernt vom vereinbarten Friedensplan. Der ist ein kompliziertes Paket aus Kompromissen und Bedingungen. Schnell werden wohl viele Konfliktpunkte wieder aufbrechen. Verhindert Moskau demnächst, wie von Kiew verlangt, dass Waffen und Kämpfer über die Grenze ins Rebellengebiet gelangen? Wie werden die politischen Sonderrechte für die Regionen in der Ostukraine ausgestaltet? Als erstes aber muss die Waffenruhe am Wochenende wirklich gelingen. Noch wird in Teilen der Ostukraine weiter gekämpft.
Am Vorabend des Krisengipfels hatte US-Präsident Obama noch bei Wladimir Putin angerufen, hat ihn gedrängt, die Chance zu nutzen auf eine friedliche Lösung und gewarnt, die Unterstützung der Separatisten käme Russland teuer zu stehen. Reaktionen aus Washington auf die Ergebnisse in Minsk von Ralf Bühlmann.
Es hat etwas gedauert, bis das Weiße Haus sich gemeldet hat. Es war fast Mittagsortszeit, als die Mitteilung dann endlich kam. Darin hieß es, man begrüße das Abkommen. Es sei ein möglicherweise entscheidender Schritt hin zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes und zur Wiederherstellung der ukrainischen Souveränität. Allerdings war auch eine gehörige Portion Skepsis zu erkennen. Jetzt komme es auf die Umsetzung des Abkommens an, hieß es, und dass es heute verstärkt Kämpfe in der Region gegeben habe, sei besonders besorgniserregend, so das Weiße Haus. Skepsis auch an anderer Stelle, bei den politischen Beobachtern in den Thinktanks nämlich. Michael Weiss vom Institute for Modern Russia sagte dem Sender CNN: Wir haben das doch alles schon erlebt. Das hier ist ein aufgewärmter Waffenstillstand, die Version 2.0 des Waffenstillstandes vom September. Und der ist nie wirklich umgesetzt worden. Ich habe kaum Hoffnung, dass das irgendetwas bringt. Was eine Einschätzung ist, die vor allem die Falken in der amerikanischen Außenpolitik teilen. Senatoren wie der Republikaner John McCain, der schon seit langem Waffenlieferungen an die Ukraine fordert, oder McCains Parteifreund Lindsey Graham, der schon bevor die Verhandlungen offiziell beendet waren, die Ergebnisse von Minsk kritisiert hat.
I think the fact that the Russians are happy is all you need to know. I think the French and the Germans are about to sell out the Ukraine.
Allein die Tatsache, dass die Russen zufrieden sind, zeigt uns doch alles, was wir wissen müssen. Frankreich und die Deutschen verscherbeln die Ukraine, sagt er. Und das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass zumindest ein Teil der amerikanischen Außenpolitiker dem Abkommen von Minsk ablehnend gegenübersteht. Für Präsident Obama bedeutet das, dass er weiter unter Druck bleiben wird, Waffen an die ukrainische Armee zu liefern. Etwas, was Merkel und Hollande mit ihrer diplomatischen Offensive ja gerade verhindern wollten. In der Mitteilung des Weißen Hauses werden mögliche Waffenlieferungen nicht mit einem Wort erwähnt. Das bedeutet, es gilt, was der Präsident schon bei Angela Merkels Besuch im Weißen Haus Anfang der Woche gesagt hat. Keine Option ist vom Tisch. Alle Möglichkeiten werden erörtert. Welche Strategie zum Einsatz kommt, wird ganz davon abhängen, wie stabil der neu ausgehandelte Waffenstillstand sein wird.
Lob von der Linkspartei bekommt Angela Merkel sicher nicht allzu oft. Wegen ihrer Rolle im Ukraine-Konflikt lobt Fraktionsvize Dietmar Bartsch sie als Stimme der Vernunft. Berliner Reaktionen auf Minsk von Dietmar Riemer.
Heute Nachmittag aus Minsk kommend wechselte Außenminister Steinmeier nur kurz das Flugzeug und mahnte noch auf dem Rollfeld im ARD-Fernsehen zur Vorsicht.
Wir sind noch nicht auf der sicheren Seite. Ich hoffe, dass das, was aus dem Papier steht, jetzt auch die Wirklichkeit in den nächsten Tagen gestaltet.
Sprach's und machte sich auf zur nächsten Dienstreise nach Südamerika. Im Regierungsviertel ist unterdessen der Einsatz von Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Steinmeier mit Respekt und Anerkennung begrüßt worden. Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Gabriel dankte beiden für ihren, wie er sagte, unermüdlichen Einsatz für eine friedliche Lösung des Konflikts. Die gemeinsame Initiative mit dem französischen Staatspräsidenten sei aber auch bitter nötig gewesen, sagte der Vizekanzler, denn die Alternative zu den Verhandlungen wäre eine weitere Eskalation mit noch mehr Toten gewesen. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Seehofer gratulierte Merkel und bezeichnete ihre Politik des Dialogs als alternativlos. Anerkennung auch von der Opposition. Der außenpolitische Experte der Linksfraktion Liebig unterstützte die Krisendiplomatie der Kanzlerin und des Außenministers ausdrücklich.
Ich finde das sehr richtig. Deutschland und Frankreich haben hier Verantwortung übernommen für Sicherheit und Frieden auf unserem Kontinent. Wir unterstützen hier, was für eine Oppositionspartei ja nicht alltäglich ist, das Handeln von Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier ausdrücklich. Sie haben in den letzten Tagen wirklich Übermenschliches geleistet, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Das finden wir sehr gut.
Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, bezeichnete den vereinbarten Waffenstillstand als ersten Schritt. Nun seien aber Russland, die Ukraine und auch die Aufständischen in der Ostukraine am Zug, die Vereinbarungen auch umzusetzen. Göring-Eckardt forderte weitere finanzielle Hilfen der Europäischen Union für die Konfliktregion. Gemeinsam mit der Ukraine und Russland müsse jetzt ein Wiederaufbauprogramm in Gang gesetzt werden. Göring-Eckardt setzte sich auch dafür ein, dass Hilfen für die Ukraine beim Aufbau einer rechtsstaatlichen Struktur geleistet werden. In Berlin gibt sich allerdings niemand der Illusion hin, dass das Verhandlungsergebnis in Stein gemeißelt ist. Jetzt kommt es darauf an, wie die Ukrainer, die Separatisten und Russland damit umgehen, heißt es überall. Was die internationalen Börsen jedoch nicht zögern ließ, mit steigenden Kursen auf die Nacht von Minsk zu reagieren.
Zum Ergebnis des Krisengipfels von Minsk jetzt auch unser Kommentar von Horst Gleuser.
Was werden die Politiker von Minsk den Müttern und Vätern, den Ehefrauen und Brüdern sagen, deren Söhne, Männer und Geschwister bis Sonntag 0 Uhr noch in der Ostukraine im Kugelhagel oder in Detonationen von Artilleriegeschossen zerfetzt werden? Sorry, es ging nicht früher vielleicht? Erst dann nämlich soll eine Waffenruhe in Kraft treten, die die Separatisten erst gar nicht, dann unter offenkundigem Druck aus Moskau doch noch unterzeichnet haben. Wird dann Frieden sein? Man muss schon mehr als Optimist sein und eine doppelte Portion Hoffnung getankt haben, um zu glauben, dass der Marathongipfel von Minsk den Durchbruch zum Frieden in der Ukraine markiert. 16 Stunden Verhandlungen machen 9 Monate Hass nicht ungeschehen, machen aus zusammengewürfelten Kämpferhorden auf beiden Seiten nicht gleich freundliche Nachbarn. Der Waffenstillstand ist vielleicht nur eine Feuerpause. Eine Lösung ist dieser kleinste gemeinsame Nenner nicht. Merkel und Hollande haben bis an die Grenze der Selbstaufgabe erst im Kreml, dann per Telefon und schließlich heute in Minsk versucht, Wladimir Putin Zugeständnisse zu entlocken. Und doch war am Ende er es, der nach der zermürbenden Nacht vor der Weltpresse den Erfolg für sich reklamieren wollte. Natürlich ging das nicht, ohne den ukrainischen Amtskollegen Poroschenko zum Schuldigen zu stempeln, nicht ohne zu bedauern, dass die Separatisten nicht mit am Tisch sitzen durften. Diese Rebellen von Moskaus Gnaden, ausgerüstet mit russischen Panzern und Raketen, massiv unterstützt von russischen Soldaten, haben Frieden eigentlich gar nicht im Sinn. Sie wollen die ganze Ostukraine, besser noch die Stadt Mariupol und den Landkorridor von Russland bis zur besetzten Krim. Die Vereinbarung von Minsk trägt dieselbe Ortsmarke wie das Protokoll aus dem vergangenen Herbst, das sich als wertlos erwies, weil sich niemand daran hielt. Seither sind Tausende gestorben, Millionen auf der Flucht. Wie viele Lügen, Zynismus, blanke Gewalt und Irreführung haben Europa und die Ukraine in den vergangenen Monaten ertragen müssen? Und doch, der Marathon von Minsk, um das Wort der Hauptbeteiligten Angela Merkel aufzugreifen, ist alternativlos. Hätte die NATO etwa Marschflugkörper und Leopardpanzer schicken sollen, die USA ihre Drohnen und Stealth-Bomber? Europa unter der Führung von Angela Merkel und François Hollande wählte in weiser Verantwortung den Weg des mühseligen, schmerzhaften Dialogs, der Geduld, letztlich auch das Risiko des Scheiterns. Dafür gehört ihnen große Anerkennung. Die Demokratien in Europa dürfen gar keinen anderen Weg denken, mögen die gequälten Ukrainer noch so sehr um Waffen betteln oder US-Falken damit locken. Europa hat sich für den Frieden durch das Wort entschieden. Diese Werte sind jedes Wagnis wert. Wehrlos ist Europa deshalb noch lange nicht und auch nicht ohne Rückgrat. Es ist natürlich zu früh, am Tag des Minsker Gipfels ein Freudenfeuerwerk zu zünden. Aber für ein Licht der Hoffnung mag es reichen.
Horst Kleuser kommentiert auf NDR Info und WDR 5. Eine lange Nacht voller harter Verhandlungen in Minsk und dann ab zur nächsten Konferenz nach Brüssel. Für Kanzlerin Merkel und ihren französischen Kollegen Hollande bieten diese aufregenden Tage keine Atempause. Auch auf dem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs ist der Ukraine-Krisengipfel das Topthema. Kai Küstner berichtet.
Wie tief das Misstrauen in Europa gegenüber Moskau mittlerweile sitzt, das ist aus den Reaktionen auf das Waffenstillstandsabkommen von Minsk deutlich herauszuhören.
Today's Minsk Agreement is welcome news.
Wir begrüßen die Vereinbarung, denn sie gibt uns Hoffnung. Und Hoffnung ist gut, aber nicht genug. Mit diesen Worten brachte der neue Gipfelgastgeber und EU-Ratspräsident Tusk die Gefühlslage fast aller EU-Staatenlenker auf den Punkt, bei denen sich echte Erleichterung mischt mit tiefer Skepsis. Was wirklich zählt, sind Taten vor Ort, nicht Worte auf einem Stück Papier. Wladimir Putin sollte wissen, dass die Sanktionen unverändert bleiben, solange sich sein Verhalten nicht wandelt. So der britische Premier Cameron. Dass der EU-Gipfel unter den nun völlig veränderten Umständen keine neuen Russland-Sanktionen beschließen würde, war von vornherein klar. Aber auch einer der Marathon-Verhandler von Minsk, Frankreichs Staatspräsident Hollande, warnt: Die Vereinbarung garantiert nicht, dass sie in den nächsten Tagen auch wirklich ein haltbarer Erfolg wird. Das erfordert, dass wir wachsam bleiben, dass wir weiter Druck ausüben. Auch nach einer durchwachten Nacht und mehr als 16 Stunden währenden Dauergesprächen in Minsk wirkte die deutsche Kanzlerin wenig schlaftrunken, als sie in Brüssel eintraf, um hier gleich am nächsten Gipfel, diesmal im EU-Format, teilzunehmen, der direkt auf das Vierer-Gipfeltreffen von Minsk folgte.
Ich will noch mal sagen, es ist ein Hoffnungsschimmer, nicht mehr und nicht weniger. Diesen versuchen wir zu nutzen, aber es ist jetzt wichtig, dass den Worten Taten folgen.
Es war Gastgeber Donald Tusk vorbehalten, daran zu erinnern, dass die erste Vereinbarung von Minsk ja gescheitert war. Die EU ist vorsichtig geworden, was Übereinkünfte mit Russland betrifft. Verfährt, aber nun zunächst nach dem Motto: Geben wir dem Frieden eine Chance. Er wolle lieber nicht zu viel darüber nachdenken, was passiere, wenn der Waffenstillstand nicht halte, sagte EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Nur so viel.
Wenn er nicht hält, sind wir in einer tiefen Krise.
Dass dieser Gipfel den Namen Krisengipfel wirklich verdient, macht die Ausgangslage bei einem anderen Thema deutlich: dem Schuldenstreit mit Griechenland. Die Finanzminister der Eurozone hatten sich bei einer Sondersitzung in der Nacht zuvor nicht geeinigt und noch nicht einmal, was ungewöhnlich ist, eine gemeinsame Erklärung verabschiedet.
I'm very confident
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir alle zusammen einen für alle gangbaren Weg finden können, um die Wunden der Sparpolitik zu heilen. So der griechische Regierungschef Tsipras bei seinem ersten EU-Gipfel überhaupt, während Kommissionschef Juncker erklärte, er sei sehr besorgt über die nun eingetretene Lage, signalisierte die deutsche Kanzlerin Kompromissbereitschaft. Unter Beobachtern wurde am Rande des Gipfels bereits gemunkelt, gut für Tsipras, dass Merkel aus Minsk nicht mit leeren Händen nach Brüssel gereist sei. Das würde bei der ersten Begegnung der beiden für angenehmere Stimmung sorgen.
Über den EU-Gipfel in Brüssel berichtete Kai Küstner. Ein bisschen Rambo-mäßig kommt er daher auf der politischen Bühne. Griechenlands Finanzminister Varoufakis, und das liegt nicht nur an seiner Vorliebe für Lederjacken. Das Brüsseler Europa ist, zurückhaltend formuliert, doch recht irritiert über die kraftstrotzenden, dreisten Auftritte der neuen griechischen Linksregierung. Schließlich steht Athen bei der EU mit jeder Menge Milliarden in der Kreide. Und wie es nun weitergeht, darüber haben auch die Finanzminister vergangene Nacht verhandelt. Und am Ende schoss dann Griechenland quer. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Als Event zum gegenseitigen Kennenlernen betrachtete Griechenlands neuer Finanzminister den Sondergipfel mit seinen Euro-Kollegen in Brüssel.
I'm the new kid on the block, so to speak.
Schließlich sei er der Neue, den alle mal sehen und sprechen wollten, betonte Yannis Varoufakis.
This was my first Eurogroup meeting. It was fascinating.
Faszinierend sei sein erstes Treffen mit den 18 Finanzministern der Euro-Staaten gewesen, schwärmte Varoufakis. Doch über dessen Auftritt waren seine Amtskollegen eher sprachlos und schockiert. Allen voran Jeroen Dijsselbloem, der Chef der Euro-Gruppe.
Good evening, everyone.
Der Hör- und sichtbar Schwierigkeiten hatte, nach über sechsstündiger, heftiger und kontroverser Diskussion mit Varoufakis auf der Pressekonferenz die Fassung zu bewahren.
We had an intense discussion and constructive.
Intensiv und konstruktiv sei die Diskussion mit dem neuen Amtskollegen aus Athen gewesen, formulierte höchst diplomatisch der niederländische Finanzminister und Eurogruppenchef.
But not enough progress yet at this point to come to joint conclusions.
Doch auch Dijsselbloem musste zugeben, die Finanzminister der Euro-Staaten hätten bei aller Intensität nicht genügend Fortschritte gemacht, um sich mit Varoufakis wenigstens auf eine gemeinsame Abschlusserklärung zu einigen.
There's no real conclusions that I can...
Es gibt kein Ergebnis unserer Sitzung, das ich Ihnen vorlegen könnte. Wir werden unsere Gespräche kommenden Montag fortsetzen.
We will continue our talks on Monday.
Keine gemeinsame Abschlusserklärung, noch nicht einmal eine Verständigung über die Arbeitsschritte der nächsten 4 Tage. Dijsselbloems Pressekonferenz glich einem Offenbarungseid.
That's as far as I can go. At this point.
Der Euro-Gruppenchef konnte nicht mehr sagen, weil Griechenlands Finanzminister buchstäblich mit leeren Händen nach Brüssel kam. Keine PowerPoint-Präsentation, kein Dossier, noch nicht einmal ein Thesenpapier, wie sich Athens neue Regierung die Griechenland-Rettung vor der Zahlungsunfähigkeit vorstellt. Varoufakis legte den Finanzministerkollegen und den Repräsentanten der wichtigen Griechenland-Geldgeber IWF und EZB, Internationaler Währungsfonds und Europäischer Zentralbank keine einzige konkrete Zeile vor. Und selbst von dem dürftigen Kommuniqué, auf das sich die Runde vor der Brüsselabreise des Bundesfinanzministers geeinigt hatte, distanzierte sich Varoufakis kaum, dass Wolfgang Schäuble den Raum verlassen hatte.
Well,
wissen Sie, diese Sitzung der Eurogruppe in Brüssel, die war nicht dazu da, irgendwelche Probleme zu lösen.
This Eurogroup was never meant to settle any issues.
Schließlich treffe man sich ja kommenden Montag wieder in Brüssel, dann könne man ja weitersehen, so Griechenlands Finanzminister. Als ihn Journalisten in Brüssel fassungslos fragten, ob diese Haltung zur Eurogruppe sein Ernst sei.
I was invited because I'm the new kid on the block.
Er sei doch nur als the new kid on the block eingeladen worden, so Varoufakis. Seine Kollegen der Eurogruppe hoffen jetzt, dass der neue Finanzminister aus Athen angesichts der drohenden Zahlungsunfähigkeit Griechenlands am kommenden Montag etwas besser vorbereitet nach Brüssel kommt. Denn bereits Ende Februar schließt sich der Euro-Rettungsschirm für Athen.
Ralf Siener berichtete aus Brüssel. Das Kosovo gilt als Armenhaus Europas und momentan hat den kleinen Balkanstaat eine Auswanderungswelle erfasst. Allein in den letzten beiden Monaten haben 50.000 Kosovaren in der EU Asyl beantragt. In Deutschland sind sie die zweitgrößte Flüchtlingsgruppe überhaupt, nach den Syrern. Doch eine Chance auf Anerkennung haben die Asylsuchenden aus dem Kosovo kaum. auch wenn ihre Heimat nicht als sicherer Herkunftsstaat gilt. Und genau darum dreht sich derzeit die politische Diskussion, weiß Dagmar Pepping.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger läutet die Alarmglocken. Der SPD-Politiker rechnet mit rund 6.000 Kosovaren pro Monat, die in seinem Bundesland einen Antrag auf Asyl stellen wollen, zusätzlich zu den sonstigen Flüchtlingen. Es bestehe akuter Handlungsbedarf, warnt Jäger in einem Schreiben an die Regierungspräsidenten in NRW. Es müssten alle Anstrengungen darauf gerichtet werden, in den nächsten Tagen und Wochen weitere Notunterkünfte für mehrere tausend Flüchtlinge zu akquirieren, so der Innenminister. Auch die Landesregierung in München ist alarmiert. Allein am Montag seien 800 Flüchtlinge aus dem Kosovo über die Grenze nach Bayern gekommen. Diese Menschen besitzen kein Anrecht auf Asyl, meint der ehemalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich. Dem Deutschlandfunk sagte der CSU-Politiker:
Das geht überhaupt nicht, dass man aus den Balkanländern, das ist ja ein Problem, das wir schon länger haben, nach Deutschland kommt, um hier Sozialkassen anzuzapfen, sondern die Leute müssen wieder zurück, das hilft alles nichts.
Bayern will im Bundesrat einen erneuten Vorstoß unternehmen, damit das Kosovo zu einem sicheren Herkunftsland erklärt wird. Die Folge: Abgelehnte Asylantragsteller könnten dann schneller aus Deutschland in ihre Heimat abgeschoben werden. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Kaffier hält das Kosovo für einen sicheren Staat. Die äußerst geringe Anerkennungsquote bei Asylanträgen von 1,08% belege, dass für Kosovaren keine Schutzbedürftigkeit bestehe, erklärte der CDU-Politiker. Kaffier ist zurzeit Sprecher aller unionsgeführten Innenministerien. Morgen wollen die Innenminister der 16 Bundesländer telefonisch über das Problem beraten. Scharfe Kritik an den Plänen kommt von Flüchtlingsorganisationen. Das Kosovo als sicheres Herkunftsland einzustufen wäre absurd, sagte der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günther Burkhardt. In dem Balkanland würden Minderheiten weiterhin systematisch ausgegrenzt und diskriminiert. Ähnlich kritisch äußern sich die Grünen, die immerhin an 7 Landesregierungen beteiligt sind. Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, Luise Amtsberg, sagte im Deutschlandfunk:
Jeder hat das Recht auf eine individuelle Prüfung, unvoreingenommen zu schauen, ob eine politische Verfolgung im Heimatland vorliegt. Punkt. Allerdings muss man sich natürlich die Frage stellen, was veranlasst die Menschen dazu zu fliehen.
Auch Schleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner äußert sich zurückhaltend. Das Flüchtlingsproblem könne nur europäisch gelöst werden, nicht durch einseitiges Handeln eines Landes, so Stegner. Darauf werde Schleswig-Holstein vermutlich auch im Bundesrat hinweisen, sollte die Länderkammer erneut über den Status des Kosovo diskutieren. Ohne Zustimmung des Bundesrates kann die Regierung in Berlin den kleinen, verarmten Balkanstaat nicht als sicheres Herkunftsland einstufen. Weil aber auch die Bundesregierung über den enorm angestiegenen Zustrom aus dem Kosovo besorgt ist, hat das Innenministerium 20 Beamte der Bundespolizei an die Grenze zwischen Ungarn und Serbien entsandt. Sie sollen helfen, diese EU-Außengrenze besser zu kontrollieren. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind seit Beginn dieses Jahres insgesamt 18.000 Kosovaren nach Deutschland eingereist und wurden auf die Bundesländer verteilt.
Das war Dagmar Pepping aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Wenn Piloten streiken, dann stoßen sie damit meist auf wenig Verständnis. Erstens gelten sie ohnehin als privilegiert und zweitens, weil eine Menge Leute unter einem solchen Ausstand ganz direkt leiden. Auch wenn die Germanwings-Piloten nicht so üppige Verträge haben wie beim Mutterkonzern Lufthansa, Chaos löst ihr Streit trotzdem aus auf vielen Flughäfen. Gösser Neumann mit Einzelheiten.
Viele der Reisenden sind auf den Streik der Germanwings-Piloten gut vorbereitet. Sie wurden auf andere Gesellschaften umgebucht oder sind gleich auf die Bahn umgestiegen. Deutschlandweit sind an beiden Streiktagen 900 Germanwings-Flüge betroffen. Die Airline hofft aber, dass jeder zweite Flieger starten kann. Allein heute wurden 160 Verbindungen in Köln, Bonn, Stuttgart oder Berlin gestrichen. Mehr als die Hälfte davon in Nordrhein-Westfalen. Germanwings rät allen Reisenden, sich rechtzeitig über die Homepage der Gesellschaft zu informieren, ob ihr Flug geht oder nicht. Der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa-Tochter und der Vereinigung Cockpit läuft seit Monaten. Ein Streitpunkt ist unter anderem die Altersvorsorge der Piloten.
Ein Riss geht durch die Republik in diesen Tagen. Im Westen setzen sie sich die Pappnasen auf, trinken Hektoliter Alkohol, küssen wildfremde Menschen ab und nennen es tolle Tage. Während man im Norden Deutschlands dies Treiben doch eher fassungslos betrachtet. Eine ganze Region gerät kollektiv außer Rand und Band, bis am Aschermittwoch wieder mal alles vorbei ist. Weiberfasnacht am Rhein, Jan-Hedrick Raffler war dabei.
Pünktlich um 11.11 Uhr ließ am Altermarkt in der Kölner Altstadt traditionell das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau die Narren los. Zehntausende Jecken schunkelten sich bei strahlend blauem Himmel, aber niedrigen Temperaturen warm. Kölns Oberbürgermeister Jürgen Rothaas dürfte eine Träne verdrückt haben. Es ist sein letzter Straßenkarneval im Amt. Als Piraten, Lappenclowns, Astronauten oder Teletubbies verkleidet, wussten alle Narren in Köln ganz genau, was sie Weiberfastnacht erwartet.
Ja, Spaß, denke ich mal. Jedes Jahr, genau. Was will man mehr? 1000 Millionen Leute, alle in Partylaune. Einfach toll.
Spaß an der Freude.
Mit meinen Schwestern endlich nach einem Jahr wieder zu feiern und dann, ja, eine gute Zeit zu haben.
Ich lasse das einfach mal auf mich zurückkommen. Ich schaue mal, wie die Leute so draußen sind und bin einfach mal gespannt und freue mich auf die Party.
Beste Stimmung auch in der Kölner Südstadt. Bayern, Niederländer, Belgier und natürlich jede Menge einheimischer Kölner feiern ausgelassen zusammen. Die kulturellen Barrieren sind längst gefallen. Genau das ist es, was viele am Kölner Karneval so schätzen.
Die Leute hier, die Atmosphäre, ja, das ist einfach klasse.
Karneval gibt's nur in Köln. Alles andere ist Fasching.
Hier ist gute Stimmung, immer was los. Und ja.
Die Kostüme, das Miteinander, ja, es ist immer riesig nett. Wir gehen zum Altermarkt und das ist immer ganz toll da.
Das Miteinander, das Verbundensein, das finden Sie nirgendwo so wie hier in Köln.
Ein Rekord gab es in Bonn-Beul. Beim Umzug der einzigen Wäscherprinzessin Deutschlands gingen 2500 Leute mit. So viele wie noch nie. Darüber ist auch die Chefin der Wäscherinnen stolz, Obermöhr Ina Harder.
Also besser hätte es gar nicht laufen können. Strahlender Sonnenschein, viele gut gelaunte Menschen, viele Zugteilnehmer, 1000 Beinchen mehr im Zug mit dabei. Es war alles perfekt.
Im Düsseldorfer Rathaus leistete der neue Oberbürgermeister Thomas Geisel dem Ansturm der Narren nur kurz Widerstand. Nach einer Kussattacke gab er sich geschlagen und die Rathaustür frei. Doch nicht nur am Rhein geht es heute an Weiberfastnacht rund. Den Beginn des Straßenkarnevals im Münsterland hat traditionell die kleine Stadt Billerbeck eingeläutet. Denn immerhin hat Billerbeck mit Marion Dirks eine Bürgermeisterin, also eine Verbündete. Fast der ganze Ort war auf den Beinen, um am Rande des Karnevalumzugs zu feiern. Die Stimmung war auch hier prächtig.
Man trifft viele Leute. Ganz Billerbeck ist auf den Beinen.
Erstens ist es der einzigste Umzug, der am Donnerstag stattfindet hier im Münsterland. Wir werden ja sogar im Fernsehen übertragen. Und dann geht man dahin.
Rabinska, hello!
Die Leute sind toll, die Stimmung ist super, die Fußgruppen sind einfach gigantisch. Toll. Rabinska, Billerbeck, hello!
Die Bilanz der Polizei in Nordrhein-Westfalen fällt positiv aus. Bis zum Nachmittag gab es zwar vereinzelt Festnahmen wegen kleinerer Vergehen, größere Einsätze gab es aber bisher nicht.
Und das war's auch schon wieder im Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.